Einen freundlichen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit großer Freude darf ich in dieser Woche die Impulssendungen für Sie halten. Aber diesmal ist es nicht mein Gedanke, der Ihnen serviert wird, sondern es sind Gedanken unseres verstorbenen Kardinal Alfred Bengsch. Und zwar hat er in den 70er Jahren eine Meditation geschrieben zum Gegrüßet seist du Maria, welches unser wichtigstes Mariengebet wohl überall ist. Und da mir die Gedanken in seinem Büchlein so großartig gefallen haben, habe ich gedacht, du wirst ihn zu Worte kommen lassen in diesen Tagen. Und so sind seine Gedanken heute meine Worte und ich hoffe, sie kommen auch in ihr Herz. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Die Gestalt eines Gebetes soll hier betrachtet werden, und zwar die Gestalt des Ave Maria. Diese Aufgabe ist zwar bescheidener als die Begründung der Marienverehrung und die Darstellung der Marienverehrung in der Glaubenslehre über die Mutter des Herrn, aber sie kann auch auf den ersten Blick ganz überflüssig erscheinen. Denn aktuell ist die Frage nach der Gestalt dieses Gebetes, des uralten Gebetes der katholischen Kirche, bestimmt nicht. Aber auch, wer es nicht von vornherein für Zeitverschwendung hält, etwas zu bedenken, was nicht aktuell ist, wird sich fragen, was mit der Betrachtung der Gestalt gemeint ist. Seit Jahren wird in der katholischen Kirche vieles abgeschafft, was an Formen, Symbolen, Liedern, Gebeten, Vorschriften früher einfach dazugehörte. Für viele Katholiken ist das ein schmerzlicher Verlust, eine unbegreifliche Veränderung der gewohnten Gestalt der Kirche. Für manche Anlass zu erbittertem Festhalten am bisherigen. Für andere ist es Anlass zu unaufhörlichem Ärger, dass noch viel zu viel beibehalten wurde. Die jetzige Gestalt passt nach ihrer Meinung noch lange nicht in die heutige Welt, von der morgigen ganz zu schweigen. Da müsste noch viel mehr über Bord geworfen werden und viel mehr radikal neu gestaltet, bis die Kirche wieder wohnlich für sie wird. In dieser Lage muss man doch fragen, und das ist eine Hilfe für beide Gruppen, was zum unaufgebbaren Grundbestand der Kirche gehört, vor allem im Bekenntnis des Glaubens und im Gebet, was die Gesamtkirche von den ersten Zeiten an bis heute als ihr Glaubensbekenntnis gesprochen und als ihr Gebet betrachtet hat, gehört sicher zum Fundament. Es wird kaum Streit darüber geben, dass dazu auf jeden Fall das apostolische Glaubensbekenntnis und das Vaterunser gehören. Aber beide Gruppen, die eben skizziert wurden, werden zumeist diese Feststellung für wenig nützlich halten. Denn beide wollen schließlich durchaus das Vaterunser beten. Ob man es aber nun in einer lateinischen Messe des tridentinischen Ritus tun soll oder nach einer umfangreichen Textfolge zum Thema Diskriminierung in einer angehängten Kurzeucharistie, darüber ist doch anscheinend aus dem Text des Vaterunsers nichts zu entnehmen. Gewiss nicht, wenn man für diese und tausend andere Fragen unmittelbar eine Antwort, ein Rezept sucht. Aber der nie aufzugebende Grundbestand hat auch eine bestimmte Grundgestalt. Das Vaterunser hat eine unverwechselbare Linie, eine bestimmte Blickrichtung, eine Rangfolge der Bitten, einen eigenen Horizont. Darin ist uns vom Herrn selbst gesagt, wie wir beten sollen. Und wir können und müssen daran ablesen, ob unsere anderen Gebete dieser Form entsprechen. Dazu ist freilich nötig, dass wir uns die Grundform des Betens auch von Herzen aneignen. Natürlich begegnet uns immer wieder Neues im Laufe unseres Lebens. Wir finden mit Freude oder Betroffenheit einen neuen Gedanken und die schöpferischen Fähigkeiten, die wir haben und uns nicht bloß einbilden, sollen und dürfen das Lob Gottes mitsingen. Nur schaffen wir damit kein neues Fundament, kein neues Christentum, meistens nicht einmal eine eigene Neugestaltung, weil wir, ohne es zu wissen, doch zitieren, was uns von anderen als neu gepriesen wird. Und vor der Meinung, wir könnten unsere Gebete über Jahrzehnte nach unseren schöpferischen Einfällen gestalten, sollte uns die nüchterne Selbsteinschätzung bewahren. Und vielleicht die geradezu vernichtende Beurteilung des Apostels Paulus: Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gehört, wie er im Römerbrief schreibt. Wer im Gebet gestalten will, muss als Christ die Grundgestalt des Gebetes übernommen und gelernt haben, von der betenden Kirche, die vom Heiligen Geist gelenkt wird. Zu diesem Lernen aber kann auch die Betrachtung der Gestalt eines Gebetes gehören, die Grundgestalt. Betrachten und Anschauen einer Gestalt scheint etwas recht Einfaches zu sein. In Wirklichkeit fällt es uns aber heute besonders schwer. Denn wir können analysieren, argumentieren, uns informieren, rationalisieren, artikulieren und differenzieren. Aber die Fähigkeit, eine Gestalt zu sehen, ein Ganzes, ein Sinngefüge, einen Zusammenhang, scheint schwächer geworden zu sein. Es gibt zwar seit alters her das Sprichwort, dass einer den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Gemeint war die unverschuldete Verwirrung, dass einer vor lauter Einzelheiten und Kleinigkeiten den Blick auf das Ganze im Denken und Handeln verliert. Aber bei mancher Diskussion und mancher Lektüre habe ich den Eindruck, dass heute viele Leute fest beschlossen haben, nur Bäume zu sehen. Und deshalb bestreiten, dass es so etwas wie einen Wald überhaupt gibt, also den ideologisierten Pluralismus. Andere haben ebenso fest beschlossen, nur Wald zu sehen, aber keine einzelnen Bäume mehr, also die ideologisierte Flächenbetrachtung. Wie weit das auch für die Kunst, für die Medizin, die Psychologie oder andere Wissenschaften gilt, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber wie schwer scheint es heute, das Ganze der Kirche, ihre Gesamtgestalt zu sehen. Nicht nur einen Teil oder gar nur eine Schwäche. Wie schwer, den ganzen Christus zu sehen, nicht nur den Polemiker gegen jüdische Gesetzesfrömmigkeit oder nur den synoptischen Christus, der eine völlig andere Figur sein soll als der johannäische. Wer vermag noch eine Gesamtgestalt christlicher Moral zu sehen und nicht nur ein paar heiße Eisen? Oder das Ganze der Heiligen Schrift in der Vielgestaltigkeit der literarischen Formen, der Quellen und Traditionen? Sinn aber und Kraft hat nur das Ganze, was weder eine geschlossene Einheitlichkeit noch eine formlose Masse bedeutet, sondern vielgliedrige, aber sinnvolle Ganzheit. So mag es auch stimmen, dass der Mensch in der heutigen Welt eine ganze Reihe von verschiedenen Rollen zu spielen hat, aber sein Leben wird nur gelingen, wenn es ein Ganzes wird, eine klare Gestalt gewinnt. Und bei einer Entscheidung, die den ganzen Menschen fordert, etwa zu einer Lebensgemeinschaft, ist dieser Mensch niemals die Summe von Arbeitnehmer, Mieter, Bürger, Akademiker, Großstädter, Autofahrer, Musikliebhaber und was immer sonst noch an Rollen und Daten festgestellt werden könnte, sondern er selbst als ganzer Mensch. Unsere Schwäche, eine Gesamtgestalt zu erfassen, hängt wohl mit der Schwäche zusammen, dass wir Symbole immer weniger verstehen. Wir tun uns schwer, im Zeichen oder Bild das Mitgemeinte, das Ganze zu sehen. So ist unsere Liturgie, auch der Kirchenraum, ärmer an Symbolen geworden und ärmer an Bildern. Ob und wie weit zu Recht, das mag hier auf sich beruhen. Aber wir sollten wissen, dass man Symbole, Bilder, Anschauungen nicht durch kluge, belehrende, erläuternde und pädagogische Texte ersetzen kann. Der Friedenskuss ist nicht durch den Austausch von Ansprachen zu ersetzen. Und was einer erfährt, dem der Ring als Zeichen der Treue angesteckt wird, kann ihm nicht durch einen pädagogischen Appell beigebracht werden. Das musst du gesehen haben, sagen wir zu einem anderen, wenn wir spüren, dass wir etwas Erlebtes nicht werden schildern können, wie wir es erfahren haben. Der Christ lebt nicht nach einer Idee, die er jeweils in seinem Alltag zu konkretisieren versucht, sondern in der Nachfolge Jesu Christi, des menschgewordenen Wortes Gottes, der das Abbild des Vaters ist. Er glaubt der apostolischen Predigt, die bezeugt, was wir gehört und gesehen haben, was unsere Hände berührt haben von dem Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Er kann auf die Zeichen der Sakramente nicht verzichten und sie auch nicht durch Projektionsbilder ersetzen. Die Sprache selbst aber, und das übersehen die Leute, die alles in Begriffen bewusst vollziehen möchten, ist voller Bilder, auch wo sie Fachsprache geworden ist. Wenn die Psychologen von Verdrängung und Unterbewusstsein reden, gebrauchen sie Bilder. Ebenso die Soziologen, wenn sie von Randgruppen der Gesellschaft reden. Und das heitere Wetter, das die Meteorologen verheißen, kann man sogar als verblasste Mythologie betrachten. Vielleicht ist ein wenig deutlich geworden, was gemeint ist mit der Betrachtung der Gestalt eines Gebetes, das zum unaufgehbaren Bestand im Gebetsschatz der Kirche gehört. Zwar steht das »Gegrüßet seist du, Maria« nicht im gleichen Rang wie das »Vaterunser«, aber es ist seit Jahrhunderten in der ganzen katholischen Kirche gebetet worden. Das kirchliche Morgengebet begann jahrhundertelang mit Pater Noster, Ave Maria, Credo in Unum Deum. Der Tag begann also mindestens für den Priester, der ja der erste Beter der Gemeinde sein soll, mit der Einfügung in den Glauben der Kirche, in ihr Sprechen zum Vater und in ihre Verehrung der Mutter Jesu. Das ist inzwischen abgeschafft, wahrscheinlich, weil es zu mechanisch erschien, um allmorgendlich bewusst vollzogen zu werden. Nachdem aber die Zahl derer doch zu wachsen scheint, die morgens als Gebet gar nichts mehr vollziehen, kommt einem die Frage, ob nicht ein bisschen zu viel gestrichen wurde. Wohl hat das Vaterunser im neuen Brevier einen neuen Ehrenplatz, aber das Ave Maria ist durchaus daraus verschwunden. Und man hat den Eindruck, dass es auch sonst im christlichen Beten etwas zurücktritt. Ob aus falschen Hemmungen gegenüber den evangelischen Christen, ob als Zeichen der schwindenden Heiligen- und Marienverehrung oder einfach aus Gleichgültigkeit, das ist schwer zu sagen. Doch soll ja hier nicht die katholische Marienverehrung begründet werden, obwohl das durchaus mit Recht geschehen kann. Denn Argumente sind in dieser Sache nicht alles, nicht einmal das Erste. Und es soll natürlich auch dem Leser, falls er bis hierher gekommen ist, ich füge hinzu, dem Hörer heute Morgen, nicht autoritär erklärt werden, dass er bereits von der Kirche abgefallen sei, wenn ihm das Ave Maria ein wenig fremd geworden ist. Er ist vielmehr eingeladen, die Gestalt dieses Gebetes anzuschauen. Die Kirche, und zwar die ganze, hat es geliebt und sich zu eigen gemacht. Und viele Generationen haben es wahrlich nicht zuerst mit magischen Vorstellungen unermüdlich wiederholt. Man sollte es nicht leichtfertig beiseite legen, sondern in Ruhe und Offenheit anschauen. Vielleicht entdeckt man doch die zunächst verborgene Schönheit der Gestalt und kann es lieb gewinnen. Sicher lässt sich dabei einiges erkennen, für das Beten überhaupt, besser noch für unser eigenes Beten. Soweit für heute, unser Kardinal Bengsch. Ich weiß, ich mute Ihnen in dieser Woche etwas zu. Aber es lohnt sich, diese Gedanken nachzudenken. Vielleicht betrifft das die Süddeutschen weniger, aber bei uns in der Diaspora ist schon manches sehr deutlich von dem zu sehen, was der Herr Kardinal angesprochen hat. Und das ist heute nicht anders. Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen gesegneten und guten Tag und erbitte auch den Segen Gottes für Sie. Es segne, schütze, begleite und stärke Sie, der allmächtige, gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.